Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen an euren digitalen Endgeräten. Wir sind die Brettspielperlen. Hier ist der El Vincenzo. Auf der anderen Seite ist der
Felix.
Und wir präsentieren jetzt den zweiten Teil von unserer Spiel at Home, sozusagen die Spieldigital, die bei uns ja zu Hause an einem Wochenende stattgefunden hat, mit alten Klassikern, aber auch ein paar neueren Titeln. Und wir machen direkt weiter, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Wir besprechen jetzt sozusagen unseren Messesonntag da zu Hause in der alten Heimat von uns im sonnigen Sachsen. Genau, wir fangen mal an. Da hatten wir gestartet den Tag mit Not Alone. Das hat der Felix mitgebracht. Das ist vom Designer, und das ist schon die große Frage, Ghislain Masson, würde ich sagen, wenn es französisch ist. Der Künstler, der das die Gestaltung übernommen hat, ist Sébastien Chaviot. Und ich habe das alles komplett falsch ausgesprochen, aber so ist das. ich glaube, im Original von Geek Attitude Games und in Deutschland, war das von der Spieleschmiede?
Genau,
oder wo ist das?
Ja. Genau, in der Spieleschmiede war das.
Ja, worum geht es bei Not Alone? Das ist ein interessantes Spiel. Es ist eigentlich ein semi-kooperatives Spiel, eigentlich wie wir es sonst aus Dungeon Crawlern, also aus diesen Spielen kennen, wo man alleine gegen den Dungeon-Meister spielt, wie es so bei Pen-and-Paper-Rollenspielen ist und so weiter. Das heißt, viele Helden und ein Game-Master, der praktisch alle Feinde und die ganze Geschichte kontrolliert. Hier ist es so, dass die Verteilung dahingehend liegt, dass wir sind einmal im Weltraum und es gibt einmal die Astronauten, die sozusagen abgestürzt ist auf einem Planeten und jetzt versuchen zu fliehen von diesem Planeten, und es gibt das Monster. Das ist dann ein Spieler, der gegen diese mehreren Spieler spielt. Ich glaube, maximal spielt man geht bis 7 Spieler. Das würde, glaube ich, dann bedeuten, dass 6 gegen eine Person spielen, die dann dementsprechend auch mächtiger wird. Das Spiel ist dargestellt hauptsächlich über Karten, also das Spielfeld, die verschiedenen Orte auf dem Planeten darstellen. Jeder Spieler hat dieselben Orte, die es zu betreten gilt, selber auf der Hand und kann jede Runde halt entscheiden, an welchen der anfangs 5 Orte er sich begibt und dann die jeweilige Tätigkeit dort ausführt, die letztendlich dazu führt, dass man den Planeten halt verlassen kann, beziehungsweise in der Mitte ist so eine Punkteleiste und von beiden Seiten läuft halt einmal die Monster Figur und von der anderen Seite laufen halt die Crew-Figur laufen aufeinander zu. In der Mitte kann man das Spiel gewinnen, wenn man seinen Marker dann in die Mitte geführt hat. Der Weg vom Monster ist ein bisschen kürzer als der von den Helden, aber die sind ja auch sehr viel mehr. Und an den verschiedenen Orten kann man halt zum Beispiel, dann ist man in so einem Außenposten, bei dem man so Signale abgeben kann und so weiter, so ist es thematisch eingebunden und dann rutscht man halt seinen Marker weiter und wer es zuerst zur Mitte schafft, dieses Team gewinnt dann. Genau, und man hat halt diese 5 Karten am Anfang selber auf der Hand und entscheidet halt, wo man jetzt gerade interagieren möchte. Und das Monster kann zum Beispiel solche Karten legen, wo das dann entscheidet, das entscheidet es, nachdem alle Crewmitglieder das verdeckt gelegt haben, ihre Karten, entscheidet dann das Monster, ich möchte jetzt auch diesen Außenposten besuchen, diese Runde, also einer der 5 Orte. Und wenn dann dort Crewmitglieder sind, dann wird die Aktion dort, die man dort eigentlich machen könnte, verhindert. Und auf der anderen Seite geht es sogar so weit, dass das Monster dann der Person einen Schaden zufügt, weil es relativ schlimm für die Spieler, man kann sogar sterben, aber es gibt so, also der Spieler kommt in die nächste Runde sofort wieder ins Spiel, aber das ist halt dann sofort ein Punkt nach vorne für das Monster. Das heißt, es hat das Ziel, da viele Crewmitglieder zu überraschen an diesen Orten. Genau. Ja, das haben wir eine Runde gespielt und also mein Gefühl ist, dass ich am liebsten noch mehr gespielt hätte. Weil nach dieser Partie sind wir eigentlich gefühlt erstmal gerade so halbwegs dahinter gekommen, was eigentlich dieses Spiel ausmacht. Es ist jetzt kein super kompliziertes Spiel, das würde ich auch sagen, ist schon normalerweise so eine halbe bis dreiviertel Stunde gespielt. Ich glaube, viel länger haben wir nach der Erklärung auch nicht mehr gebraucht dann. Aber man muss es auf jeden Fall ein bisschen gespielt haben, um rauszufinden, was denn jetzt clever ist, weil eine der Hauptmechanismen für die Spieler ist nämlich, dass es eine Karte gibt, die man besuchen kann, also einen Ort auf dem Planeten sozusagen, wo man andere Orte freischalten kann. Es gibt nämlich insgesamt 10 Orte, die man besuchen kann, aber man hat halt, wie gesagt, nur 5 der Startorte auf der Hand und kann deswegen am Anfang halt nur diese 5 besuchen, aber es gibt halt einen Ort, da kann man es schaffen, neue Karten in seine Hand zu bekommen und dann schafft man es überhaupt, dass die mächtigeren anderen 5 Orte zu besuchen, und das wird dann fürs Monster natürlich auch immer schwieriger, weil dann hat er die Auswahl aus 10 Möglichkeiten und muss dann immer schauen, hat der jetzt schon einer diesen Ort ausgespielt? Ach, der kann die gar nicht mehr besuchen. Also man muss sehr aufpassen, dass man dann noch an Orte geht, wo eventuell viele Gegner sein könnten. Also das ist immer so ein, ja, ist ein Spiel mit vielen, so, wo man sich versucht, gegenseitig überbieten oder vorherzusagen, was der andere wohl machen wird, welchen Schachzug. Das ist so das, was das Spiel hauptsächlich ausmacht. Wie ging es dir damit?
Also mir hat es auch sehr gut gefallen, muss ich sagen. Ich fand es auch so, dass ich es gerne nochmal gespielt hätte, weil ich dachte, wir haben am Anfang 1-2 Fehler gemacht, sodass das Monster schon einen gewissen Vorsprung hatte, wo wir dann ein bisschen dahinter gestiegen sind, hat er einfach schon zu viel Vorsprung gehabt. Und ich hätte auf der anderen Seite auch gerne mal das Monster gespielt, weil ich glaube, dass aus der Sicht macht es bestimmt auch viel Spaß, vor allen Dingen, weil das Monster eben durch seine Karten und durch seine unterschiedlichen, also er hat ja einmal die Möglichkeit, auf eine Karte zu gehen und zu sagen, hier, wenn ihr hier seid, verliert dann Leben und habt auch nicht die Fähigkeit der Karte, die da liegt. Dann gibt es ja noch eine andere, wo so ein Ziel, so wie so eine Zielmarkierung sozusagen, wenn das drauf liegt, dann verlierst du wenigstens kein Leben, aber du kannst den Ort auch nicht nutzen. Und es gibt ja sogar die Möglichkeit, das zwischen zwei Karten zu legen, sodass vielleicht beide zwei nebeneinander nicht gültig sind. Oder das Monster kann sich dann entscheiden, welche Karte eben in dieser Runde keinen Effekt hat. Deswegen, also da gibt es viele, viele Möglichkeiten. Und auch durch diese 5 Karten, die dann noch dazukommen, das macht es, glaube ich, dem Monster richtig schwierig, wenn da die Mitspieler dann die unterschiedlichsten Karten schon haben. Also da hätte ich gerne weitergespielt, weil ich glaube, da hätten wir gute Chancen gehabt, auch mal das Monster zu besiegen. Aber ich finde, es ist ein gelungenes Konzept auf jeden Fall.
Ja, ich habe da eigentlich auch noch Gutes drüber zu sagen. Ich fand es erstmal super ansprechend, auch sofort Lust gehabt, das nochmal zu spielen. Wir hatten halt nicht so viel Zeit. Ich würde auf jeden Fall die Augen aufhalten, wenn die Möglichkeit sich nochmal bietet, das normal zu spielen. Ich habe immer das Cover gesehen früher und dachte, es wäre ein Riesenbrett, das Spiel, weil ich dachte, das wäre auch so mit Miniaturen und so, ist es überhaupt nicht. Ich glaube, ich verwechsel das auch mit so einem, es gibt so ein anderes Spiel, das dasselbe Prinzip hatte, ich glaube, Lost in Space, nee, irgendwas, so ein bisschen in die Richtung. Und bei diesem Spiel ist es aber wirklich eine kleine Box, da sind halt nur so ein paar Karten drin und halt dieser kleine Spielplan und so, das ist schon alles. Und dazu gibt es aber auch schon eine Erweiterung, aber die hast du nicht, oder?
Die habe ich noch nicht, nee. Also ich wollte es erstmal, ich kaufe ja immer Erweiterung, wenn mir das Spiel selber gut gefällt, aber bis jetzt war das erst meine zweite Runde sozusagen und ich werde es auf jeden Fall noch ein paar Mal spielen. Es gab es jetzt auch gerade in der Spieleschmiede sozusagen die nächste Erweiterung mitzuschmieden.
Ah, okay.
Kommt dann nächstes Jahr im Sommer.
Ja, mein Hauptkritikpunkt ist, dass ich halt die Gestaltung leider nicht so treffend fand. Also ich hätte es super gut gefunden, wenn diese Gestaltung, die ist so sehr, ja, das sieht so ein bisschen abgefahren aus mit vielen bunten Farben und es ist auch so ein bisschen diffus, was genau da so zu sehen ist, finde ich. Und es sind, die Orte sind halt alle so, der Planet ist halt so sehr, naja, was sagt man, sehr, sehr, sehr magisch sozusagen. Mhm. Das heißt, es ist zwar im Weltraum, aber es ist halt so sehr, ja, man muss sich mal ein paar davon angucken. Also das ist halt wie so ein abgefahrener Planet, der fast schon psychedelisch aussieht, so ein bisschen. Ne? Da gibt es so riesige lilane Landschaften mit so orangefarbenen Pilzen und beim nächsten Mal sind das so Schluchten mit ganz vielen Wasserfällen und so. Und das sieht aber nicht grafisch, finde ich, wahnsinnig ansprechend aus, sondern eher so ein bisschen überfrachtet. Und führt eher nicht dazu, dass ich verstehe, wie dieser Planet überhaupt aussieht und so weiter. Da hätte es für mich eine konventionellere Gestaltung irgendwie mehr gebracht, weil die Orte heißen halt auch sowas wie der Hort, der Dschungel, der Fluss, der Strand, der Rover, das ist halt dieses Auto, was du versuchst, wieder an den Start zu kriegen. Also, wenn das mehr nach diesem Planeten, der darf ruhig ein bisschen abgefahren aussehen, aber das ist mir irgendwie, das finde ich leider sehr schade. Also, das ist mein größter Minuspunkt, ist halt, dass sich die Gestaltung leider so ein bisschen eher mich vom Thema wegführt, weil es halt so abgefahren ist, dass es mir schon wieder ein bisschen egal ist, was auf den Karten drauf ist. Und ich denke, das wäre eigentlich in meinen Augen eine Stärke vom Spiel gewesen, dass man da richtig reingezogen wird ins Spiel und so denkt, so, oh, hier sieht's gruselig aus, hier hat das Monster auch ein bisschen Vorteile auf dieser Karte, auf der Karte gibt's ja viel für die Spieler zu holen und so. Das hätte man, glaube ich, also für mich, ne, Illustration ist ja immer Geschmackssache, aber mir sagt die leider nicht so zu. Deswegen, ich bin in meinem Ersteindruck, kann man es eigentlich nur nennen, so bei 7 von 10 Brettspielperlen mit der Tendenz, dass man das auch nach oben gehen könnte. Ich glaube vor allen Dingen ist es ein Spiel für die richtige Gruppe, weil man sich so gegenseitig versucht, ich glaube auch, ne, umso öfter man das spielt mit derselben Gruppe, desto mehr kommen wir da auch rein und dann ist der Perspektivwechsel zum Monster, glaube ich, auch super interessant.
Ja, denke ich auch. Also da bei der Wertung würde ich mich auch anschließen. Ich denke, das ist auf jeden Fall ein gutes, wenn man halt mal mehrere Brettspielabende hat, vielleicht, dass man es einfach jeden Abend mal spielt und dann kommt das, glaube ich, dann schafft man das wahrscheinlich auch in unter 30 Minuten und dann ist das so ein gutes Eröffnungsspiel für den Abend, würde ich sagen.
Und natürlich ein Spiel, das ja auch selten ist, was man gut mit 7 Leuten spielen kann und trotzdem auf die 30, 40 Minuten kommt. Das ist ja auch mal was ganz Tolles, weil die Spieler suchen alle gleichzeitig logischerweise die Karte raus, auf der sie jetzt als nächstes ihre Aktion machen wollen und legen die dann verdeckt hin. Also wissen es auch nicht von den Mitspielern, man berät sich da auch nicht. Das heißt, das geht wirklich zügig von der Hand, egal, auch wenn da Spieler dazukommen. So. Nur logischerweise, ich glaube, zu zweit und zu dritt ist das Spiel okay, also zu zweit eher wahrscheinlich noch nicht mal, aber man will es wahrscheinlich auch nicht so unbedingt. Also man will es schon eher ab 4 Leute plus spielen, würde ich sagen.
Ich glaube, es ist eher ein Gruppenspiel, ja, würde ich schon sagen.
Dann kommen wir zu Jump Drive. Das gibt es noch nicht so lange in Deutsch. Das gibt es aber schon seit 2017 auf Englisch. Das ist von Thomas Lehman. Das ist ja der Autor, der, also es spielt in dieser Race for the Galaxy-Reihe. Und der Künstler dazu ist wieder mal der gute deutsche Martin Hoffmann, Klaus Stefan und dann auch Mirko Suzuki und Jens Wiese. Das sind alle die üblichen Verdächtigen, die auch schon bei Race for the Galaxy und Roll for the Galaxy und New Frontiers, was im Race for the Galaxy-Universum spielt und. Das haben sie ja richtig zur Marke ausgebaut. Aber auch, weil Race for the Galaxy ja schon von, also alt ist und die genug Zeit hatten, dieses sehr erfolgreiche Spiel weiter aufzubauen. 2007, also auch schon wieder 13 Jahre alt, ist Race for the Galaxy. Genau, und Jump Drive ist, es gab ja verschiedene Ableger jetzt, ne, hatte ich ja kurz erwähnt, das eine ist ein Würfelspiel, das andere ist dann eher wie ein großes Brettspiel und das ist jetzt auch ein Kartenspiel, das Kartenspiel vom Kartenspiel, aber es ist das kleine Kartenspiel. Das schnelle, genau, es ist das Spiel, wo Spielzeit angegeben ist mit 10 bis 30 Minuten und das denke ich, das ist auch wirklich so, man fängt wahrscheinlich an maximal bei 30 Minuten, würde ich sagen und dann, wenn man das Spiel kann, dann rockt man das wirklich in 10 Minuten runter zu zweit oder zu dritt, würde ich sagen. Genau, es geht von 2 bis 4 Spielern und ich habe das jetzt auch schon öfter zu zweit gespielt, also das ist wie bei auch Race for the Galaxy, dem großen Bruder, macht das glaube ich gar keinen Unterschied, ob man das ja zu zweit oder zu dritt oder zu viert spielt, weil es dann doch sehr sich auf seine eigene Auslage konzentriert, aber es auch hier vermehrt so ein paar Karten gibt, die sich auch besonders um die Auslage von den Mitspielern drehen, das ändert das natürlich dann nochmal ein bisschen, aber es ist trotzdem nicht so, dass du die Auslage der Mitspieler kaputt machst. Es gibt eine Karte, die wandert so ein bisschen rum, da muss man dann immer aufpassen, wer die größte militärische Stärke hat, dann huscht die so in deren Auslage. Ja, worum geht's? Es geht wie bei jedem Spiel in dieser Serie inzwischen schon darum, dass man die Galaxie erforscht und dass man Planeten besiedelt oder militärisch erobert und dass man auf der anderen Seite Entwicklungen ausspielt, die entweder diese eine oder die andere Strategie halt mehr befördern oder nicht. Und man bastelt sich eine Auslage. Anders als in den anderen Spielen ist hier nicht bei 12 Karten in der Auslage oder bei 12 Plättchen wie bei Roll for the Galaxy Schluss, sondern hier ist das Spiel zu Ende, wenn einer der Spieler 50 Siegpunkte gesammelt hat oder mehr am Ende der Runde, dann ist das Spiel sofort zu Ende und dann wird verglichen, weil es gibt dann noch andere Karteneffekte, die Siegpunkte geben können am Spielende. Genau, spielt sich ansonsten sehr, sehr ähnlich, also wie ein sehr abgespecktes Race for the Galaxy, aber so, dass Einsteiger dadurch auch deutlich einfacher reinkommen, weil Hauptkritikpunkt bei Race for the Galaxy ist, dass halt man sich an diese Ikonografie erstmal gewöhnen muss, die auch wirklich, ja, also wenn man sie einmal kann, das ist ja bei vielen Spielen so, dann versteht man alles sofort, aber man muss bei dem großen Bruder sich da ein bisschen reinfuchsen. Hier gibt es so wenig Symbole, dass das eigentlich völlig, also es ist eigentlich, ich weiß nicht, wie ging es dir?
Also ich fand's am Anfang auch nicht ganz einfach, weil ja es ist ja auch entscheidend, welche Farbe da über dieser, also es ist so eine Zahl, die, glaube ich, die Stärke so ein bisschen angibt von der Karte und die ist halt manchmal unterschiedlich farblich und da brauchst du halt bestimmte Karten, um die dann auch ausspielen zu dürfen. Da habe ich erstmal ein bisschen gebraucht, aber wenn dann erstmal durchgestiegen bist. Und eben um wieder an Karten zu kommen, diese Kombi, die hat uns ja auch am Anfang ein bisschen zu schaffen gemacht, das ging aber dann auch relativ fix. Und dann ist es natürlich, also es ist ja wahnsinnig schnell, also du kriegst da immer die Karten so viel, wie du in der Auslage bekommst, oder wenn du halt keine mehr auf der Hand hast, musst du halt diese Kombi dann nehmen, indem du Karten, also das war so eine ganz komische Kombination, du musst Karten abgeben und hast dann wieder mehr zurückbekommen oder sowas. Das war am Anfang ein bisschen schwierig durchzublicken, aber dann, wenn du es einmal gespielt hast oder eigentlich schon nach der Hälfte des Spiels, und das geht ja nicht allzu lang, bin ich dann komplett durchgestiegen und dann geht das große Kombinieren los, weil es geht hauptsächlich darum, gewisse Kombination zu finden, um eben die Effekte noch ein bisschen mehr zu nutzen. Also eine Karte bringt Siegpunkte, bringt neue Karten und sobald du das Gleiche oder was in der Form bringst, steigt diese Siegpunkte in wahnsinnigem Tempo. Also diese 10 Minuten sind auf jeden Fall realistisch, die man dann am Ende nur noch braucht, wenn man es ein paar Mal gespielt hat. Aber was ist denn für dich so der Hauptgrund, warum das jetzt deutlich schneller geht als eine Runde Race for the Galaxy?
Also einmal ist es bei Race for the Galaxy so, dass du auch auf eine ziemlich knackige Spielzeit kommen kannst, wenn du das halt öfter gespielt hast. Das war auch da schon so. Deswegen heißt es ja eigentlich auch schon Race for the Galaxy, weil es ist ja ein Wettlauf um die Galaxie. Und das war tatsächlich da auch schon so, dass es ein Spiel mit viel Tiefe ist, das trotzdem sehr, sehr schnell gehen kann, wenn man weiß, was man tut. Wir spielen trotzdem, würde ich sagen, eher um die 40 Minuten. Aber das liegt daran, dass wir es halt mit 3 Erweiterungen spielen, wenn wir Race for the Galaxy spielen, zu zweit. Also das ist dann natürlich auch so eine Sache. Und natürlich dauert es trotzdem auch, obwohl man da auch gleichzeitig auswählt, welche Karten man spielen möchte, ist es trotzdem so ein Spiel mit mehr Spielern, dauert es meistens auch dann ein bisschen länger. Aber ja, wenn man mit 3 Erweiterungen spielt, dann ist es auch einfach komplexer, das Spiel. Aber das wollen wir ja auch da gerade. Bei Jump Drive, weshalb es schneller geht, ist hauptsächlich, dass es ganz klar runtergebrochen ist auf, du spielst entweder einen Planeten aus oder du spielst eine Entwicklung aus und diese Karten geben dir sofort am Ende der Runde neue Handkarten oder geben dir Siegpunkte am Ende oder beides. Das ist alles, was diese Karten in dem Spiel machen. Und je nachdem baut sich halt so ein Motor auf, ne? Im besten Fall hast du dann so einen Motor, du kannst maximal 10 Handkarten haben, dass du das schaffst, nach 2-3 Runden auch wirklich immer 10 oder ungefähr oder 8 Karten nachzuziehen und gleichzeitig ein paar Siegpunkte zu machen. Und sobald du das hast, weil mehr als 10 Handkarten kannst du eh nicht in der Runde auf der Hand halten, die musst dann überschüssige Karten abwerfen zu Rundenbeginn. Das heißt, du kannst dann eigentlich auch nicht mehr rausholen aus deinen Handkarten. Das heißt, ab dann gehst du eigentlich nur noch darauf, möglichst viele Karten auszulegen, die dir möglichst viele Siegpunkte geben. Und da gibt's halt dann so große Karten, die zum Beispiel auch für jede blaue, also für jeden blauen Planeten, es gibt so 4 Grundfarben bei den Planeten, für jeden blauen Planeten, den du und deine Gegner da aus, oder der Gegner mit den meisten in der Auslage hast, kriegst du dann einen Siegpunkt. Das heißt, da freust du dich, wenn du siehst, ein Gegner hat 4 blaue Planeten und ich habe auch 3, dann kriegst du halt jede Runde deine 7 Siegpunkte. Das heißt, da versucht man dann solche Karten auszulegen und dann am besten noch kostengünstige blaue Planeten hinterherzuschießen oder so. Das heißt, das ist sehr runtergebrochen. Im Original Race for the Galaxy ist der große Unterschied, dass du zum Beispiel auf Planeten erstmal eine Ressource produzierst, also spielst einen Planeten aus und dann musst du mit einer anderen Aktion auf dem Planeten produzieren und dann legst du auf alle Planeten, die du hast, das jeweilige Gut, was dort produziert wird und dann kannst du das in der nächsten Runde erst verkaufen, um dann Karten zu ziehen. Für je nachdem, wie selten der Planet ist und was die für ein Gut herstellen, kannst du dann umso mehr oder weniger Karten ziehen. Das heißt, es sind sehr viel kleinschrittigere Unterschiede, die auch die Planeten dann deutlich unterschiedlich machen. Hier ist der Hauptunterschied, ähnlich versucht zu lagern, nämlich dass die gelben Planeten die teuersten und gleichzeitig auch die sind, die am meisten Siegpunkte geben, aber das ist halt nur um die Siegpunkte geregelt. Bei Race for the Galaxy ist es dann so, dass die gelben Planeten, was die Alien-Planeten sind, die seltenen Alien-Artefakte beinhalten, dass du da einfach die meisten Karten ziehst oder, wenn du die verkaufst, auch das schaffst, die meisten Siegpunkte damit zu generieren. Das heißt, ne, das ist praktisch alles vereinfacht auf, du spielst diesen einen Planeten jetzt aus hier in dem Spiel und kriegst am Ende der Runde einfach mal 7 Siegpunkte, was wahnsinnig viel ist. Bei dem anderen Spiel wäre es halt sehr teuer, diesen Planeten auszuspielen, dann musst du trotzdem erst produzieren, dann verkaufen. Das ist bei Roll for the Galaxy ja ganz ähnlich. Da spielst du ja auch die Planeten aus und kannst dann da diese Güter drauflegen, die du dann wiederum verkaufst. Das heißt, da haben sie sich an dieser mehrschrittigen Produzieren-Verkaufsgeschichte auch angelehnt von Race for the Galaxy. Hier ist das alles sehr, sehr runtergedimmt und das ist der Hauptunterschied. Er hatte schon mal ein ähnliches Spiel rausgebracht. Ich glaube, das hieß The City. Das wurde auch mal übersetzt, ist aber schon älter. Da hat er das auch schon versucht, nochmal diese ähnlichen Mechanismen, aber in einem ganz anderen Genre dann unterzubringen. Und ich glaube, Jump Drive ist auch so ein bisschen so eine Zusammenbastelung von diesem sehr einfachen Kartenspiel. Weil der Hauptmechanismus, der gleich geblieben ist, ist A, dass alle gleichzeitig was hinlegen und dann spielen praktisch alle gleichzeitig das aus. Und was auch gleich ist, ist, dass man halt seine Handkarten immer als Ressourcen benutzt. Das heißt, wenn ich Planeten für 3 Kosten ausspiele, muss ich dann auch noch 3 Karten auf der Hand haben, die ich abwerfe, um diese 3 Kosten zu bezahlen. Und dieser doppelte Modus, dass man Handkarten einmal zum Ausspielen benutzt und dann aber auch als Kosten, um zu bezahlen, das ist halt der Hauptmechanismus, der hier übernommen wurde und ganz viele andere Mechanismen sind außen vor. Also genau, im Grundspiel ist es zum Beispiel auch so, dass ein Spieler sich entscheidet, ich möchte jetzt einen Planeten besiedeln und der andere sagt halt, ich möchte auf diesem Planeten, wie gesagt, ein Gut erzeugen und dann wird aber alles ausgeführt, was ausgewählt wurde. Also wenn vier Spieler ausgewählt hatten, wir wollen einen Planeten besiedeln, dann darf jeder nur einen Planeten besiedeln und das war's. Wenn aber einer ausgewählt hat, ich will eine Entwicklung bauen, der andere hat ausgewählt, ich möchte einen Planeten besiedeln und der dritte hat ausgewählt, ich möchte Güter herstellen auf allen Planeten, die ich habe, dann passiert das auch für alle dann. Alle drei Sachen passieren dann für alle. Das heißt, es ist eigentlich so ein Phasenauswahlspiel. Und das ist ja hier auch komplett aus dem Haufen, über den Haufen geworfen. Hier ist es einfach, du kannst jede Runde entweder eine Entwicklung spielen oder oder einen Planeten besiedeln. Das ist alles. Und das passiert immer. Das heißt, dadurch ist es schon sehr, sehr runtergedimmt. Wie gefällt es dir denn?
Also hier war es ähnlich wie bei Not Alone. Da haben mir die Karten, die Optik nicht so wahnsinnig gut gefallen, muss ich sagen. War ein bisschen farblos alles und auch sehr skurrile Figuren und sowas. Das wäre aber auch da. Einzige kleinere Kritikpunkt war, ich fand's auf jeden Fall spannend, fand, war alles gleichzeitig, war man pro Runde, also du hast ja Siegpunkte auf den Karten, die hast du einfach pro Runde immer wieder bekommen und dann schaffst du es halt einen nächsten Runde einen Planeten zu bauen, der vielleicht schon 5 Siegpunkte bringt und dann geht es ja, dann kannst du es gar nicht mehr aufhalten, also es geht dann so schnell vorbei, ist wirklich, wirklich eine gute Sache. Und ich habe auf jeden Fall Interesse, das Große zu spielen. Also das Race for the Galaxy oder das Roll for the Galaxy finde ich beide interessant, auch wenn sie ein bisschen komplexer sind als diese Variante. Aber es hätte man ruhig auch noch eine Runde spielen können, finde ich. Also dadurch, dass es so kurz ist, hätte man auch direkt nochmal eine dranhängen können. Das wäre jetzt nicht das Problem gewesen. Aber die Zeit, selbst die 10 Minuten fehlen uns da an solchen Tagen.
Naja, und ich hatte so das Gefühl, da war nicht jeder dafür, das nochmal eine Runde spielen.
Ja, ich glaube, es war halt am Anfang ein bisschen, es haben manche relativ wenig Siegpunkte am Ende gehabt, die waren, glaube ich, dann nicht so wahnsinnig glücklich, obwohl das für mich nach der ersten Runde sowieso überhaupt kein Augenmerk ist für ein Spiel, weil es, wenn du es lernst, du lernst ja pro Spiel dazu und nach der ersten Runde zählt für mich noch gar nicht so richtig die Punktzahl, sondern erstmal nur der Spaß und das Kennenlernen.
Ich glaube, Marius, die Sau, hat der keine Lust mehr. Nein, also da ich ja eh ein großer Fan von Race for the Galaxy bin, ist es für mich im Moment auch noch so, ich habe das ja oft jetzt zu zweit noch gespielt, ist es für mich so eine 8 von 10 Brettspielperlen.
Das ist ja schön, da würde ich 7 von 10 geben.
Ja, und bei mir sieht es halt so aus, dass ich das auf jeden Fall noch öfter spielen werde, weil wir, wenn ich es mit meiner Frau spiele, dann ist es einfach nochmal eine ganz schnelle Variante, wenn man jetzt sagt, man möchte nicht den großen Bruder spielen, sondern möchte jetzt mal schnell zwei kleine Runden spielen oder so und nicht mehr ganz so tief ins Grübeln kommen, weil es schon spät ist oder so, dann kann man gut Jump Drive auspacken. Und ansonsten würde ich wirklich jedem, der sich irgendwie dafür interessiert, wenn er von sich weiß, er mag schon heftigere Spiele auf jeden Fall lieber, dann kann er gleich zu Race greifen. Und wenn man sagt, so, ich weiß nicht, ob diese Art von Spiel mir gefällt, dann ist Jump Drive halt also einmal sehr viel kostengünstiger. Und das andere ist, dann kann man sehr schnell mitkriegen, ob das was für einen ist oder ob man da lieber die Finger von lässt, weil das Thema und so weiter. Und vor allen Dingen das Artwork ist ja alles recycelt. Also da gibt's kaum, glaube ich, neue Gestaltungen. Das sind eigentlich alles wiedergeholte Sachen. Und weil das eben schon von 2007 ist und damit halt auch schon 13 Jahre alt und auch damals schon nicht. Also ich finde zwischen die Grafik und die Gestaltung hervorragend. Aber das ist halt daran, kann man halt verstehen, wie wenn man früher immer seine Lieblingszeichentrickserie geguckt hat. Und wenn man die heute sieht, dann denkt man, da kann man ja kaum irgendwie das Gesicht vom Hintergrund unterscheiden. Aber
das ist halt die Lieblingsserie. Nicht mehr zeitgemäß sozusagen.
Nicht mehr zeitgemäß, genau. Ich finde auch, sie ist nicht mehr zeitgemäß. Vor allen Dingen ist sie so herrlich bieder irgendwie. Das finde ich eigentlich das Schöne. Das ist halt so, wie man sich die Zukunft vorgestellt hat, als man noch mehr in der Vergangenheit war als heute. Das mag ich inzwischen daran. Das ist halt so es sieht halt so retro. Es sieht halt eigentlich so aus wie 70er Jahre, wie man sich da die Zukunft vorgestellt hat. Das finde ich ganz witzig. Also ich mag die Gestaltung inzwischen total, weiß aber total, was du meinst. Und wie gesagt, das ist einfach nur, weil ich das Spiel so mag. Eigentlich ist die Grafik natürlich im besten Fall okay oder auch wieder so ein bisschen, dass es einen eher vom Thema wegführt, gerade wenn man, also ne, heutzutage gestaltete Spiele, die eine gute Illustration haben, die sehen halt fantastisch aus. Dagegen ist das natürlich einfach was ganz anderes. Also man muss vor allen Dingen den Stil da auch mögen, wenn man, glaube ich, das Spiel auch ganz sehr mögen will. Ja. Dann danach kam jetzt, Neuheitenalarm, Klingeling. Danach haben wir tatsächlich Barrage auf den Tisch gepackt. Eine Neuheit, die in Deutschland bei Feuerland rausgekommen ist, im Original bei Cranio Creations. Und die Designer sind Tommaso Battista und Simone Luciani. Und die Gestaltung kommt von Antonio De Luca. Das heißt, genau, das ist also, glaube ich, ja, auf Kickstarter erschienen, genau, Barrage. Und war dann Wasserkraft auf Deutsch, heißt es. Wasserkraft, jetzt habe ich ewig den Titel nicht auf Deutsch gesagt, aber ich dachte, es heißt auf Deutsch auch so, aber heißt es ja gar nicht.
Nee, Wasserkraft.
Wasserkraft, genau. Das heißt, dieses Spiel kam 2019 raus, war da als Kickstarter und da gab es irgendwie ewig Probleme und die Leute haben geschrien auf Kickstarter. Ist mir ja aber alles egal, weil ich freue mich ja auf die deutsche Variante und keine Ahnung, sie hat sich irgendwie auch über Probleme beschwert. Ich glaube, der Hauptkritikpunkt sind diese Rondelle, von denen ich auch gleich noch erzähle. Also, Wasserkraft, da kann ich jetzt viel erzählen, aber das wird dem nicht gerecht.
Das wird niemand verstehen.
Wird niemand verstehen und wird dem nicht gerecht. Das, was man sagen kann, um jetzt mal so eine Idee von dem Spiel zu kriegen, ist, es ist ein Spiel, wo man Staudämme baut und es
Wasserkraft
ist eher,
umsetzen will.
Genau, Wasserkraft erzeugen möchte. Und der Spielplan besteht halt aus zwei Hälften, die auch ungefähr die zwei Hälften des Spiels bezeichnet, nämlich auf der linken Seite ist halt so, oben sind so wie Gletscher oder so, wo jetzt ganz viel Wasser demnächst runterkommen wird und dann fließt das so eine Karte runter in die verschiedenen Umwege über verschiedene Rohre in verschiedene Seen und dann läuft es weiter in den Fluss und in den See dahinter und so und dann gibt es auf der rechten Seite noch Felder, wo man halt all das bauen kann in Arbeitereinsatzmanier. Das heißt, es sind ganz viele Felder, wo man sagen kann, ich möchte mehr Wasser fließen lassen, ich möchte ein Teil bauen, ich möchte Zielkarten, Aufträge heißen hier, glaube ich, auch, Aufträge dazu bekommen und so weiter und so fort. Das heißt, es ist eigentlich ein Arbeitereinsatzspiel. Mit diesem Twist, das ist auch noch so eine Art Kontrollmechanismus, also Area Control im Englischen, also ein Gebietskontrollmechanismus hat, nämlich wo baue ich meinen Staudamm hin und damit kontrolliere ich gewisserweise auch so ein bisschen das Wasser, was da langläuft und dann kommt noch der Generator dazu, den ich baue, der dann wiederum entscheidet, an welche Rohre ich überhaupt angeschlossen bin, weil man kann sogar zum Beispiel die Rohre vom Mitspieler benutzen, wenn der das zum Beispiel dahin gebaut hat und das Rohr aktiviert, kann ich dann auch, wenn ich dann schnell meinen Generator noch hinsetze, kann ich dann auch sein Rohr mitbenutzen. Das kostet dann allerdings eine kleine Gebühr. Auf der anderen Seite, man merkt schon, es gibt Interaktion und das ist ja nicht so häufig bei so einer Art von Spiel, kann ich nicht nur das mitbenutzen, sondern ich kann auch auf allen Feldern gibt es immer einen vorderen Staudamm, der teurer ist, und einen hinteren Staudamm, der günstiger ist. Das heißt, ich kann immer vor dem Staudamm von meinem Gegner auch noch einen Staudamm setzen, um vor ihm praktisch alles abzusammeln. Das ist aber nicht so, dass der dahinter dann leer ausgeht, sondern der geht halt praktisch später, dann kriegt er das Wasser, was ich durchlasse, dadurch erzeuge ich ja Energie. Das kriegt er dann praktisch im Zug danach, wenn das erstmal bei mir einmal durchgelaufen ist. Genau. Oder ja, so, und ich kann auch mehr, genau, dann entscheiden noch die Ausbaustufe vom Staudamm. Jeder Staudamm kann dreimal ausgebaut werden, dann kann er halt bis zu drei Wasserklötzchen, also mehr Wasser stauen vor sich und auch mehr durchlassen und das multipliziert dann letztendlich meinen Punktegewinn jede Runde, also meinen Stromgewinn, ja. Und dieser Stromgewinn jede Runde entscheidet dann darüber, wie viele Siegpunkte ich mache. Also das ist das grobe Thema. Und wie man es auch schon raushört, das Besondere ist, es ist sehr interaktiv und es ist dadurch auch tatsächlich sehr ins Gesicht. Also es ist kein Spiel, was man mit dem friedlichen Euro-Spieler spielen sollte.
Also danach gibt es Krieg wahrscheinlich, wenn man es gespielt hat.
Genau, also ich glaube, da kann man bei manchen Paaren direkt die Scheidung einreichen, wenn man das Spiel mit aller Gewalt spielt. Zumindest bei denen, die da nicht drauf eingestellt sind oder die das nicht möchten. Und das ist halt schon das Hauptding. Also das ist das, was das Spiel ausmacht. Es ist halt ein Arbeitereinsatzspiel, was aber halt diesen Mechanismus, diesen Wettkampf, der auch mit richtig Ansage dem anderen zu schaden, das gibt's halt nicht überall. Und das gibt's auch normalerweise selten in solcher Art von Spielen. Und das ist halt hier das Ding. Deswegen will man das Spiel halt entweder absolut und super gerne spielen, weil man entweder überhaupt kein Problem damit hat oder auf der anderen Seite, weil man sich total freut über sowas, dass sowas mal möglich ist, irgendwie den anderen in die Suppe zu spucken. Oder man mag's halt überhaupt nicht. Das ist, glaube ich, also viel mehr gibt's da, glaube ich, nicht. Und dann hat es aber natürlich super spannende Mechanismen, das bleibt aber, genau, will ich nicht außen vor lassen, also neben dem Arbeitereinsatzmechanismus und diesem, wo baue ich meine Kraftwerke, wo baue ich meine Staudämme, wo baue ich meine Rohre und so weiter, neben diesen Mechanismen gibt es dann auch noch das berühmte Rondell, das ist ja schon fast verpönt ist, aber es ist hier kein Schnipsrondell, wo man irgendwie so einen Spinner hat, sondern hier ist ein Rondell, das praktisch entscheidet, wann ich meine Ressourcen wiederkriege. Und das ist ein wirklich sehr einzigartiger Mechanismus. Ich kenne ihn zumindest jetzt nicht so erstmal einfach so, fällt mir da kein anderes Spiel ein, was diesen Mechanismus bedient. Es sieht nämlich so aus, ich habe ein Rondell, das dreht sich, hat verschiedene Plätze frei. Ach doch, genau, man kennt es aus Zolkin, der Maya-Kalender. Da kam sowas auch schon mal ins Spiel. Das heißt, ich sage jetzt, ich benutze diese Runde irgendwie 3 Zementmischer und 4 Bagger, das ist da die Einheit in dem Spiel, um halt ne, diesen Staudamm zu bauen. Dann tue ich eben diese besagten Zementmischer und Bagger dann auf mein erstes Feld im Rondell und drehe es anschließend eine Drehung weiter, also ein Feld weiter. Das besteht aus 1, 2, 3, 4, 5, 6 Feldern. Das heißt, dann drehe ich es einmal schon weiter. Das heißt, wenn ich das dann noch 5-mal drehe, kriege ich alles wieder zurück, was dann in diesem Feld ist, was dann wieder am Eingang liegt sozusagen. Das heißt, es hat so einen Mechanismus, dass man kann auf manchen Arbeitereinsatzfeldern den Arbeiter hinstellen und dann dreht sich dann auch schon einfach weiter, so praktisch wie eine Freidrehung. Und ansonsten dreht sich es logischerweise immer weiter, wenn ich was ausgebe und dann landet das wieder in dem Rondell. Und immer wenn ich was drauf tue, dreht sich es automatisch auch ein Feld weiter. Das heißt, es hat einen sehr interessanten Mechanismus, wo man mit seinen Ressourcen haushaltet und wo man dann ja aber auch wieder denkt so, ah, okay, hier bekomme ich meine Einheiten wieder in 2 Drehungen sozusagen. Jetzt könnte ich entweder 2-mal investieren oder nein, ich muss es frei drehen, eine Aktion, um meine Ressourcen wieder zu kriegen. Und man sieht die praktisch schon so am Horizont so reintröpfeln. Man denkt so, ah ja, gleich kommen meine Ressourcen wieder, die brauche ich dann und dann plant man die schon ein und so. Also es gibt viele sehr interessante Stufen. Ich würde sagen, das Spiel ist auf jeden Fall ein Expertenspiel und ist auch jetzt. Genau, also das muss man schon beherrschen und ist auf jeden Fall auch ein Spiel, das hat auch Claudius nochmal bestätigt, unser Cousin, der das jetzt schon öfter gespielt hat. Also wenn man es öfter spielt, dann kann man wirklich jeden Neuling eigentlich richtig eins über die Rübe bratzen. Also wenn man einmal verstanden hat, wie gut es ist, den Staudamm einfach vor den Staudamm vom Gegner zu bauen oder, ach, da hast du mir ein schönes Rohr hingebaut, dann werde ich jetzt hier mein Kraftwerk hinsetzen und dann habe ich vor allen Dingen was davon und weniger du und so weiter. Und oder, ach, hier sieht es ja aus, als wolltest du hier was bauen, ist mir egal, ich baue da meinen eigenen Staudamm hin, dann bringt dir das Rohr auch nichts mehr und so weiter. Also man kann da den anderen schon ganz schön reingrätschen. Und das andere ist, wenn man erstmal verstanden hat, wie sich die Siegpunkte akkumulieren, das ist nämlich auch nicht so typisch. Man muss nämlich jede Runde, auch da ist das Spiel eher so ins Gesicht, man muss jede Runde wieder einen neuen Schwellwert erreichen von Strom, den man erzeugt. Das wird jede Runde mehr. Und immer wenn du es nicht schaffst, kriegst du Minuspunkte. Das ist auch sehr interessant, das gibt es auch selten. Das heißt, das Spiel ist auch so richtig, das gibt, also die anderen Mitspieler sind nicht nur deine Feinde, sondern das Spiel auch. Das Spiel sagt nämlich, wenn du es nicht schaffst, diese Runde 12 Strom zu erzeugen, dann kriegst du halt -5 Punkte. Und wenn du noch weniger erzeugt hast als 5 oder so, dann kriegst du nur 4 Siegpunkte oder kriegst du 10 Siegpunkte abgezogen und so. Also es gibt dann immer drauf so. Und das kann man halt sehr als Ansporn sehen und ich wette, wenn man sehr gut ist in dem Spiel, kommt es wahrscheinlich eigentlich nicht dazu, dass man Siegpunkte abgezogen gibt, ist eine Frage. Ich weiß nicht, wäre meine Vermutung, dass man das so optimiert dann später, dass es einem nicht mehr passiert. Aber gerade als Anfänger ist es einfach eine brutale Spielerfahrung. Also wenn du jemanden hast, der da irgendwie nicht mit allen Wassern gewaschen ist, passt ja zum Spiel, dann kann es natürlich sein, dass man da sitzt und einmal baut einem der Gegner völlig zu und hast das Gefühl, du kannst gar nichts kriegen. Und wenn du dann halt nichts kriegst, mit deinem, also kaum zum Stromerzeugen kommst, dann kriegst du auch einfach noch Minuspunkte obendrauf. Das heißt, das kann so eine richtig schöne Abwärtsspirale sein und eine negative Spielerfahrung. Warum erzähle ich das so viel? Ja, vielleicht, weil ich selber nicht der allergrößte Fan bin. Das liegt halt einfach daran, dass meine Erwartung in dem Bereich. Also ich mag das einfach nicht. Ich mag nicht, wenn das Spiel mich strafen will oder wenn ich fett Minuspunkte kassiere, weil ich noch nicht so effektiv gebaut habe. Und ich habe zwar in unserem Probespiel relativ gut abgeschnitten. Ich muss sagen, wir haben die Partie auch nicht zu Ende gespielt, weil es ist schon ein Spiel, was auch gerade mit Lernen am Anfang gut und gerne 2 bis 3 Stunden bei der ersten Partie geht. Das wird sich auf jeden Fall dann runterdampfen, aber so bei der ersten Partie. Und die Zeit hatten wir an dem Tag leider nicht mehr, bis wir los mussten, weil das unser... Nee, war gar nicht unser letztes Spiel. Nee, wir wollten es aber nicht, sonst hätten wir gar keine Zeit mehr für andere Spiele gehabt, weil es ja schon der Sonntag war. Genau, deswegen haben wir auch nur reingespielt. Deswegen ist auch das nur ein Ersteindruck. Aber der war sehr, sehr gut, weil man halt wirklich mitkriegt, es ist überhaupt kein Spiel für mich. Und ich hatte vorher schon ein bisschen mit dem Spiel geliebäugelt. Aber das sollte man alles wissen. Wie geht's dir mit dem Spiel?
In dem Fall kann ich auch nur anschließen. Das ist auch absolut gar kein Spiel für mich. Also ich mag es überhaupt nicht, wenn man sich gegenseitig sozusagen die ganze Zeit in die Parade fährt sozusagen, das finde ich schon schwierig. Und es wird, also am Anfang ist das Spiel wirklich, also das bricht dir aber das Genick am Anfang mit den paar Arbeitern, die du hast und mit den paar Runden, die du gerade mal spielen kannst. Ich hatte, glaube ich, in den ersten drei Runden habe ich nicht einmal diese Zielstromzeit oder Energie erreicht. Und du kriegst halt jedes Mal, ich war einfach die ganze Zeit auf Null. Zum Glück konntest du da nicht noch ins Minus gehen, ansonsten wäre es schwierig. Erst in der letzten Runde habe ich dann mal Punkte so richtig gemacht und dadurch, dass man sich gegenseitig so ärgert, ist wahnsinnig. Also tut es schon ein bisschen weh und ich weiß, dass das bei mir nicht gut ankommen wird, auch in der Runde. Und ich mag es eigentlich auch nicht so gerne. Ich fand es optisch sehr schön gemacht. Also es ist ja auch wieder so im höheren Preisregion anzusiedeln. Also optisch und sowas und die Arbeit und so, die Ausstattung ist ganz gut. Außer dieses Trading, das hat mir gar nicht gefallen.
Das ist genau, da komme ich nämlich zu dem Kritikpunkt von am Anfang. Also die Hauptproblem beim Kickstarter war wohl auch dieses Rad. Das Rad war irgendwie wohl bescheiden und war auch gekrümmt bei vielen, kommt das so gewellt an, dann kannst du es kaum drehen. Also selbst in unserer finalen Fassung jetzt von Feuerland ist, muss man sagen, das ist nicht, also das ist ja manchmal schwierig, ne? Manchmal hast du gar keine Mitspracherechte als deutscher Verlag, da kannst du einfach sagen, hier, das sind meine Übersetzungsdateien und jetzt druck das Material halt so, wie es ist. Größere Verlage haben da manchmal, kriegen die dann den Fuß in die Tür und sagen, das, so kommt uns das nicht ins Haus, wir überarbeiten das noch ein bisschen, da ist Pegasus meistens leuchtendes Beispiel für sowas. Also hier fehlt auf jeden Fall, wie man sonst von Drehrädern kennt, bei ganz vielen Spielen, Battlestar Galactica und so weiter, dass da eigentlich so ein Plastikpenöpel in der Mitte, das halt wie eine Achse zusammenhält und darauf kannst du das dann drehen. Und wenn du dann das Spielmaterial anpasst, dann müsste das eigentlich eher ein tolles Spielmaterial sein, mit dem man gut umgehen kann. Hier ist es einfach nur eine Scheibe auf einer anderen Pappscheibe, also die da so reingelagert ist. Und das geht halt nicht sonderlich gut.
Nee, das hat eigentlich die meiste Zeit nicht funktioniert, muss man ehrlich zugeben. Und das dann in der Preisregion enttäuscht mich schon ein bisschen. Finde ich jetzt wahnsinnig schwierig zu bewerten, weil es eigentlich, wenn man solche Spiele natürlich mag, ist man da wahrscheinlich riesiger Fan von, aber bei mir ist es eher durchgefallen, muss ich sagen.
Ja, genau. Also ich würde zur Wertung sagen, das ist für mich, ist es ein Spiel, das würde ich so bei einer 5 einordnen. Eigentlich, wenn ich ehrlich wäre, müsste ich es irgendwo einordnen und sagen, ja, ich weiß es nicht. Ich würde es auf jeden Fall nochmal mitspielen, aber das könnte dann auch mein letztes Mal gewesen sein. Also ich wäre jetzt auch nur auf einer 5 und wenn ich es nochmal zu Ende gespielt hätte, dann ist es für mich auch vielleicht bei einer 3 oder so. Aber das liegt, wie gesagt, einfach daran, weil das für mich bedeutet, ich spiele das einfach nicht nochmal. Ich würde es nicht nochmal spielen und auch wenn man mir sogar anbieten würde, es mitzuspielen, würde ich eher sagen, nee, da habe ich gar keine Lust zu. Und das aber einfach nur, also es ist ja nichts gegen das Spiel, es ist eher umgekehrt. Also ich kann auch nochmal wiederholen, das Material ansonsten, außer dieses Rondell, sieht sehr gut aus, ist sehr thematisch, ist sehr gut aufbereitet, hat alles diesen Art Deco-Stil, gefällt mir sehr gut. Das Einzige, was ich nicht verstehe, ist, warum es gleichzeitig so ein bisschen Cyberpunk sein musste. Also das konnten halt keine, dürfen keine normalen Staudämme sein. Eine verrückte Zukunfts-Retro-Steampunk-Welt, wo es dann verrückte Nationen gibt und so weiter. Ich meine, die ist super schön gestaltet, aber warum das sein muss, habe ich nicht ganz verstanden. Und genau, das ist aber trotzdem halt, wie gesagt, also Spielmaterial ist ansonsten super und gefällt mir sehr, sehr gut. Ja, also gegen das Spiel ist nichts einzuwenden, man muss es einfach mögen. Man muss dieses genau. Kompetitive muss man einfach mögen. Wenn man es nicht mag, ja, dann ist es für mich halt eher eine 3 und ich sage, das Spiel ist gut, aber ich werde es nicht nochmal anfassen. Im Moment hätte ich nochmal Lust, es zu spielen, einmal eine komplette Runde zu spielen, obwohl ich jetzt schon weiß, dass ich wahrscheinlich danach sagen werde, ja, ist ein tolles Spiel, aber halt einfach nichts für mich.
Ja, genauso ist es bei mir auch bei einer 3 von der Aufmachung, Ausstattung, außer wie gesagt, das eine sehr gut und ich finde die Idee einfach super. Ich meine, du erzeugst Strom mit Wasser, und machst dadurch Punkte, finde ich super, aber so wie es umgesetzt ist, ist es nichts für mich.
Ja. Dann kommen wir zu einem Spiel, was ganz frischer ging es eigentlich gar nicht mehr, gerade rausgekommen ist. Und zwar, weil es auch nämlich von Korax Games als Spieleschmieden-Titel gerade rausgekommen ist. Designerin in dem Fall ist Rita Model. Es gibt ja so selten Designerinnen, deswegen muss man das auch dreimal ganz laut sagen. Und dann ist es illustriert von Robin Lagoufan oder Lagofan. Ich weiß nicht, ob es ein Künstlername ist oder ein Studioname. Nein. Also, wahrscheinlich ein Franzose. Könnte ich mir vorstellen. Ich hoffe, ich rede nicht kompletten Quatsch. Also, bei Korax Games, wie gesagt, erschienen, jetzt ganz taufrisch, gerade direkt aus der Druckerei angekommen. Bei uns, Felix, du hast es gerade noch so eingepackt irgendwie. Es kam gerade am Tag vorher oder so.
Es war wirklich brandaktuell in dem Moment.
Genau. Und willst du mal erzählen, wie das Spiel funktioniert?
Ja, sehr gerne. Also, es ist
Also ah, kurz, es ist ein französischer Illustrator, ja? Also es ist tatsächlich Roby Lagouffin.
Das war wichtig, noch richtig zu stellen.
Ja.
Oder dass es richtig war, nicht richtig zu stellen. Und ja, es ist ein Karten, also ein Stich-Würfelspiel-Kombination in dem Fall. Alle Spieler würfeln am Anfang ihren Würfel und da die Zahl, die da ist, zeigt im
Endeffekt. Das ist natürlich ein zwölfseitiger Würfel, deswegen
genau, deswegen ging er auf 12. Und diese Zahl, die da abgebildet ist, die ist für die Runde für dich entscheidend. Also wenn du gleich eine 12 würfelst, ist gar nicht mal so ein schlechter Einstieg. Allerdings ist es auch mit jemandem, der vielleicht nur eine 1 würfelt, kann eben noch viel passieren, weil dann kommt der andere Mechanismus noch zum Tragen, denn wir haben noch jeder 7 Karten auf der Hand. Das ist im Einsteiger-Variante erstmal die leichtesten Karten. Da gibt's dann sowas wie der Ritter. Kommt halt, gewinnt der niedrigste Wert, und es gibt Karten, wo man sogar minus 7 Punkte kriegt. Da haben sie eben dann die Möglichkeit, ihren Wert ein bisschen runterzusetzen, falls er denkt, oh, ich glaube, in der Runde wird der Ritter gespielt, ich muss niedriger sein. Und alle solche Sachen, also kann man ein bisschen vergleichen mit normalen Stichspielen, eben mit Würfel und in Kombination mit Love Letter, dass eben die Karte noch deinen Wert komplett verändern kann, zum Guten oder zum Schlechten. Und ja, mehr ist es eigentlich nicht. Dann gibt es 3 Runden, also es gibt so viele Runden, bis jemand 2 Runden gewonnen hat. Der Nachteil ist, wenn man eine Runde gewinnt, dass man eine Karte ablegen muss. Man hat also in der nächsten Runde werden zwar nur 6 Karten ausgespielt, aber alle anderen haben eben 7 Karten und du hast nur 6. Das heißt, deine Auswahl ist geringer. Die anderen sehen zum Glück nicht, was du abgelegt hast. Aber ansonsten ist es gar nicht so einfach, also da die richtige Entscheidung zu treffen. Ich habe es in der ersten Runde zu zweit gespielt. Da war es noch relativ gut, den Gegner zu lesen, was jetzt passieren könnte oder was nicht. Da hat jeder so seine Fehler gemacht und da hatte man aber deutlich mehr den Durchblick. Wir haben es dann zu viert gespielt und da kommt das dann eben zu tragen. Das ist auch ein Mechanismus, wenn jemand das Gleiche hat, den gleichen Wert hat vom Würfel, die gleiche Karte ausgespielt, das schießt eigentlich für beide dann sozusagen einen komplett raus und dann gewinnt auch jemand, der deutlich geringeren Wert hat. Also das ist gar nicht so einfach. Und auch am Ende der Runde kann es passieren, dass wenn 2 den gleichen Siegpunktewert haben, den man eben pro Runde kriegt man als, wenn man die Runde gewinnt, kriegt man 2 Siegpunkte, wenn man als Zweiter ist, kriegt man immer noch 1. Und wenn dann am Ende eine Runde vielleicht 2, 5 Siegpunkte haben, schießt sie beide auch raus und der nächste Wert gewinnt. Da gewinnt dann vielleicht nur einer mit 3 Siegpunkten.
Also genau, das ist ein sehr spannender Mechanismus. Ja. Gleichstand ist immer schlecht.
Genau, Gleichstand ist das Negative. Deswegen ist es gar nicht so einfach einzuschätzen, was man jetzt macht. Und es kam bei mir diesmal, also viert kam es relativ häufig vor, dass meine Karte doppelt vorkam und dann bist du für die Runde eigentlich schon raus. Das ist dann, also es ist so ein bisschen Poker noch mit dabei, wo man den anderen ein bisschen lesen muss und dann so die Kombination. Also ich finde es sehr interessant, mir hat es Spaß gemacht und ich finde vor allen Dingen, dass die Aufmachung, die Karten sind auf einem rein weißen Hintergrund und ich finde, das sieht wahnsinnig toll aus. Ich weiß nicht, warum dann auch keiner drauf gekommen ist, aber es sieht wirklich gut aus. Also das gefällt mir
so. Man könnte ja denken, das sieht gerade nicht gut aus, aber das sieht wie ein bisschen sehr, macht sehr klare Struktur und lässt eher das, also diese Figuren sind sehr schön illustriert, die lässt eher nochmal mehr in den Vordergrund rücken dadurch. Genau, mein Gefühl, also es ist so ein Spiel von ich denk, was du denkst, was du denkst. Also man sitzt so da und denkt sich, ja, stimmt, wir haben jetzt alle sehr hohe Würfel, würden jetzt mehr Punkte kriegen als der da hinten die ganz niedrigen Würfel hat diese Runde, dann wird der doch sicher die Karte ausspielen, dass diese Runde derjenige gewinnt, der die niedrigste Augenzahl hat, anstatt der die höchste Augenzahl hat. Aber weil ich das wiederum denke, spiele ich die Karte, wo drauf steht, tja, was steht denn da drauf? Da steht drauf irgendwie, seine Karte hat diese Runde keine Bedeutung oder so. Und dann denkt er, dass sich aber auch schon alles genau so und deswegen spielt er dann eine andere Karte und so. Also so läuft das Spiel, dass man immer so denkt, was denkt der andere und das versucht man dann auch wieder vorher zu sehen und genau. Und ja, also ich finde die Gestaltung sehr, sehr gelungen. Ich finde die Idee zu dem Spiel auch sehr gut. Ich weiß allerdings nicht, jetzt so bei mir ist auf jeden Fall ein Spiel jetzt nicht, also das ist ein sehr leichtes, sehr familientaugliches Spiel. Ich weiß nicht, ob ich letztendlich da so bei Stange bleiben würde bei dem Spiel, aber das ja würden er auch weitere Partien zeigen. Also mein Erstandruck hat sich gegen Ende der Partie leider dann eher so ein bisschen gedämpft, weil mein Gefühl war, zu viert ist ein relativ hohes Chaos-Level, dass eigentlich diese Überlegungen von ich versuche zu denken, was der spielt und so weit dann außer Acht ist am Ende, weil dann spielt doch jemand was anderes und der spielt dann die gleiche Karte wie ich und damit hat meine Überlegung auch überhaupt keinen Sinn gemacht und so. Da ist der Chaos-Level durch einen Spieler mehr. Also das ist vielleicht der Hauptpunkt. Die Frage ist, ist es vielleicht besser zu dritt oder vielleicht sogar besser zu zweit? Das weiß ich nicht. Auf jeden Fall, je nachdem, was man für ein Spieltyp ist. Wenn man mehr Kontrolle will und weniger aufs Chaos steht, dann auf jeden Fall. Weil bei mir war es auf jeden Fall dann am Ende so, dass ich dachte, naja, also ein Spiel, wo, glaube ich, schon sehr viel Glück einfach eine Rolle spielt. Also genau, es gibt auch eine Karte, die sagt, alle würfeln ihren Würfel neu und so weiter. Also genau, es ist jetzt kein Strategieklopper und auch dieses, ich versuche vorherzusagen, was der andere wohl diese Runde machen wird und gehe den dann aus dem Weg, das kann man in einer großen Runde nur bedingt machen, weil da kommen so viele unbekannte Variablen dazu, die ich einfach nicht beeinflussen kann, dann hat das alles wieder keinen Sinn mehr. Also wie gesagt, eben genau dieses, dass alle haben einen hohen Würfel und jetzt denke ich, der eine mit dem niedrigen Würfel legt sicher die Karte, dass nur der niedrigste Würfel gewinnt. Und dann versuche ich dementsprechend dann zu handeln und dann legt aber ein anderer Spieler dieses, wir werfen jetzt alle unsere Würfel neu, damit ist das halt alles völlig widersinnig, weil dann da ist wieder völliger Zufall drin, dann würfeln alle ihren Würfel und dann weiß ich ja überhaupt nicht und das kann ich auch nicht antizipieren, was da rauskommen wird. Das meine ich nur. Das heißt, das zeigt, glaube ich, sehr gut nochmal, was da passieren kann und dann kann man sich dreimal irgendwie Runden und Schleifen in den Kopf gedacht haben, am Ende werden alle Würfel neu gewürfelt, diese Runde und dann stehe ich eh bei Null da und dann ist auch völlig egal, was ich gelegt habe, weil wenn ich dann gelegt habe, der Niedrigste gewinnt, ich weiß ja nicht, was es gewürfelt wird und so weiter und so fort. Also das ist halt sehr spannend, dass das bei mir eher dazu geführt hat, dass ich da so eher so bei Ersteindruck 5 von 10 Brettspielperlen bin. Wie ist es bei dir?
Also ich bin ein bisschen höher, wie gesagt, ich habe es auch in der Zwei-Personen-Variante schon gespielt. Ich sehe auch, die Kritikpunkte sind da völlig gerechtfertigt. Also bei 4 ist es wahnsinnig schwer und ist ein bisschen zufällig gewesen, fand ich. Aber ich suche ja auch immer Zwei-Personen-Spiele und da funktioniert das ganz gut. Deswegen bin ich da ein bisschen höher, bis jetzt bei 6 von 10. Und ich werde auf jeden Fall noch ein bisschen weiterspielen in kleiner Runde. Und ich denke, dafür ist das gut geeignet. Mein Stichspiel, was nicht für höhere Gruppen ist, ist schon lustig. Sonst soll es ja bei Stichspielen eigentlich eher immer ab 3 Spielern und am besten sogar noch mehr sein. Und hier ist es tatsächlich mal besser, nur zu zweit oder zu dritt zu sein. Das ist schon cool.
Ja, so viel zu King of 12. Den Namen haben wir leider relativ spät gesagt. Deswegen sage ich ihn jetzt nochmal. King of 12. Das war King of 12. Und kommt zum nächsten Spiel. Das heißt Crime Hotel und hat anscheinend ist wie eine Art Weiterentwicklung von Spy Tricks, einem älteren Spiel, das auch von Susumu Kawasaki ist. Und die Gestaltung kommt von Christopher Matt und Ian Browell. Der das Spiel rausgebracht wurde, ist im Original, glaube ich, Funbot oder Aurora in Deutschen. Wo hast du es im Deutschen her?
Das war auch in der Spieleschmiede.
Auch in der Spieleschmiede, genau. Das ist auch eine sehr kleine Packung, auch wenn man das Spielmaterial anguckt und erstmal denkt, dass es vielleicht ein größeres Spiel ist. Der Spielplan besteht nämlich hier aus einer Art, Tuch. Ein Brillenputztuch sozusagen. Ein bedrucktes, schön bedrucktes mit einem Haus. Worum geht es im Crime Hotel? Es geht darum, dass es ein Mord stattgefunden hat. Das ist eigentlich von der Thematik praktisch also ein klassisches Deduktionsspiel. Aber was dann passiert, ist, dass es eigentlich ein Stichspiel ist. Nämlich es gibt 3 Etagen in dem Hotel, nämlich die untere Etage, die mittlere und das Dachgeschoss. Und dann gibt es halt Zimmer. Und die sind praktisch auf dem Hotel nochmal unterteilt in Reihen von oben nach unten. Also man kann sich ja so ein bisschen vorstellen, dass diese Gestaltung dieses Hotels von außen ist so ein bisschen wie das gleichzeitig Roulette-Plätze auf einem Roulette-Feld sozusagen sind. Weil jedes Feld hat halt dann seine eigene Zahl. Und diese Karten, wie viele sind das insgesamt? 30, oder?
Es waren 39 Karten.
39 Karten, genau. Es gibt dann genau für jedes Feld halt eine Karte, aber am Anfang der Runde wird logischerweise eine Karte unter den Spielplan geschoben. Das bedeutet, in diesem Hotelzimmer hat der Mord stattgefunden. Und dann ist es halt super spannend, dass auf diesen Deduktionsaspekt jetzt halt dieses Stichspiel drauf gepatscht wird. Man kriegt dann halt seine Handkarten, die leider sehr klein sind, damit sie halt auch dann später auf den Spielplan passen, was thematisch schön ist, aber dadurch sind die Karten halt ein bisschen fummelig. Das sind so diese sehr kleine Kartengröße. Und diese Karten werden gemischt verteilt, die restlichen. Und dann spielt man das wie ein Stichspiel. Das heißt, man kann eine Farbe zugeben, weil ja diese drei Stockwerke, weiß, grau und schwarz, das Dachgeschoss zuletzt, weil die dann verschiedene Farben haben und dadurch ergeben sie halt auch Farben wie bei einem normalen Stichspiel, wo Zugabezwang herrscht. Und dann spielt man diese Runde zu Ende, hat ja noch seine restlichen Handkarten, nachdem man eine Stichrunde gespielt hat, hat seine restlichen Handkarten auf der Hand und weiß natürlich, in diesen Zimmern kann ja logischerweise nicht der Mord stattgefunden haben. Und wer so einen Stich gewinnt, darf dann zum Beispiel einen Tipp abgeben und dann seine Spielfigur in seiner Farbe dann dahinstellen. Und man kann halt dann eben sehr wie bei Roulette dann halt entweder genau auf ein Zimmer setzen, wo man denkt so, okay, ich habe ganz viele Dachgeschosskarten, ich gehe schon mal aufs mittlere Geschoss und ich patsche den jetzt hier einfach auf Zimmer 27, bam, dort hat der Mord stattgefunden. Und wenn das stimmt am Ende, kriegt man wie viele Punkte?
10 Punkte.
10 Punkte. Aber man kann dann auch wie beim Roulette natürlich das ein bisschen breiter fächern. Man kann auch sagen, ich setze nur aufs Stockwerk. Zum Beispiel setze ich in diesem Fall, weil ich mir nicht so sicher bin, einfach nur aufs mittlere Stockwerk. Oder ich setze halt von oben nach unten. Da hat man dann ja immer nur 3 Fenster sozusagen, also 3 Räume, die da in seinen Bereich fallen, nämlich ein Dachgeschoss, ein mittleres und ein Erdgeschosszimmer in einer geraden Reihe runter. Da kann da noch seine Spielfigur hinsetzen. Und dann halt darauf wetten, dass es da liegt. Wie sind da die Punkteverteilungen?
Bei Stockwerk sind es 2 und bei Spalte sozusagen sind es 5.
Genau. Also man sieht sehr deutlich, wenn man praktisch, ne, das ist wie bei Roulette halt. Wenn man 2 Spielfiguren gesetzt hat auf 2 Stockwerke komplett, dann kriegt man auch nur maximal am Ende 2 Punkte raus, aber hat dafür halt auch schon 66% des Spielplans abgedeckt mit seiner Wahrscheinlichkeit. Und deswegen ist der Gewinn natürlich am Ende nicht mehr so hoch. Anders als wenn ich einfach zack auf das Zimmer setze und dann meine 10 Punkte eventuell am Ende des Spiels kassiere. Dann gibt es noch so ein paar Sondermöglichkeiten, was man machen kann, wenn man je nachdem, wie man sich einordnet, welche Stiche man gewonnen hat und so weiter. Da würde ich jetzt nicht mehr so genau ins Detail gehen. Also der Witz ist für mich auch gleich der größte Reiz an dem Spiel, dass es halt einfach ein, ja, eben so schön dieses thematische Einbindung und irgendwo in diesem Zimmer hat jetzt ein Mord stattgefunden und am Ende gibt es genau auch eine Karte, die umgedreht wird und man freut sich dann wie bei Roulette so, yeah, es ist die Nummer geworden. Und auf der anderen Seite während des Spiels sehr clever über diesen Stichspielmechanismus halt Karten von den Gegnern rausgezogen und man kriegt immer mehr Informationen. Also eine sehr schöne Verbindung, weil ja immer mehr Informationen einfach per se dadurch ins Spiel kommt, dass wir ein Stichspiel spielen und ich dann immer mehr die Karten der Gegner kenne, die dann eben ja zugeben müssen. Und schon kann ich auf meiner inneren Liste diese ganzen Zimmer ausschließen und sagen, okay, das Zimmer kann es schon nicht mehr sein, das kann es auch schon nicht mehr sein. Und jetzt eventuell habe ich dann auch in dem Stockwerk noch die anderen 3 Karten auf der Hand und weiß, okay, das ganze Stockwerk kann für mich schon nicht mehr in Frage kommen und so weiter. Das heißt, man kann gegen Ende des Spiels sehr viel wohlinformiertere Tipps abgeben als noch am Anfang vom Spiel, wo man da eher sehr ins Blaue rein tippt. So. Diese Verknüpfung fand ich wahnsinnig gut und ich habe jetzt schon mal online so ein paar Rezensionen davon gelesen. Es gibt wohl auch ein paar Probleme. Die ist mir jetzt nach dem ersten Spielen halt nicht aufgekommen. Also ich war hellauf begeistert. Ich bin auf jeden Fall in dem Modus, dass ich unbedingt nochmal spielen möchte. Im Moment bin ich so bei 8 von 10 Brettspielperlen und fand das tatsächlich, also von den kleineren Spielen war das eins meiner Highlights. Ich finde die Idee einfach fantastisch, auch wenn man eventuell in der Umsetzung da vielleicht noch andere Sachen besser machen kann. Die habe ich jetzt erstmal nicht gesehen. Ich fand es erstmal großartig. Achso, genau. Einer der Hauptkritikpunkte, kann man jetzt schon mal sagen, ist natürlich, man kann es nur von 3 bis 4 Leuten spielen. Das ist natürlich schon mal sehr restriktiv. Ne? Da gibt es einfach Leute, die schaffen sich schon mal solche Spiele nicht an.
Ja, das stimmt. Das macht es auch ein bisschen schwieriger, finde ich, weil es dann natürlich in bestimmten Runden nur gespielt werden kann. Aber es funktioniert eigentlich auch nicht anders. Das ist eben ein Stichspiel, wo du schon mal mindestens 3 Spieler brauchst. Und wenn es mehr sind, hätten es auch mehr Karten, mehr Stockwerke und was für sich alles sein müssen. Also dann hätte sich alles geändert, dann wäre das Tippen auch immer schwieriger geworden. Deswegen bin ich eigentlich ganz froh, dass es so in der Enge bleibt. 3 bis 4 ist natürlich schon eine heftige Ansage. Die Kritikpunkte sind aber bei mir die ähnlichen mit diesen Karten. Also ich hätte mir gewünscht vielleicht, also das Tuch an sich finde ich ganz nett, die Idee, aber es ist im Endeffekt nur, um dieses Spiel noch ein bisschen günstiger oder ein bisschen kleiner zu machen, vor allen Dingen, weil ein Spielbrett hättest du in die Spielverpackung nicht reinbekommen und dadurch brauchst du halt so kleine Karten. Mir wäre es ein bisschen lieber gewesen, wenn es vielleicht entweder ein größeres Tuch gewesen wäre und eben so die normale Kartengröße, die man so kennt, weil so ist es schon ein bisschen fummelig, das finde ich ein bisschen schade.
Genau, der Effekt, der positive auf der anderen Seite ist halt, das Hotel hat praktisch am Anfang nur Fenster, die halt dunkel sind Und wenn man seine Karte hinlegt, ist auf der Karte halt so ein beleuchtetes Fenster mit so einem Schattenriss und einer Silhouette von einer Person drauf. Und das ist natürlich irgendwie sehr neckisch, dann halt ein Hotel zu haben, wo nachher die Fenster alle beleuchtet sind und weiß genau, die drei Fenster sind noch dunkel. Da kann, hat der Mord stattgefunden. Das ist natürlich, also optisch ist das natürlich sehr, sehr schön und passt thematisch auch super. Genau, aber dann hat man dafür das halt mit einem sehr kleinen Karten gerade eingekauft. Genau,
aber ich meine, darauf lege ich jetzt nicht so viel Wert, weil ich habe es wirklich schon oft gespielt inzwischen. Das war bestimmt schon die 10. Partie, die ich jetzt da gespielt habe. Und ich finde es immer wieder spannend, auch weil eben diese Kombination aus Deduktion und Stichspiel, dass du auch mal mit Absicht einen Stich verlierst, um eben nicht als Erster nach dieser Runde dran zu sein. Das ist nämlich auch
Tipp dann abgeben, genau.
Tipp, weil wenn du in der ersten Runde direkt einen Tipp abgibst, ist es halt viel, viel schwieriger, als wenn du gegen Ende vielleicht erst einen abgeben musst. Und
oder seine Karte, die man ausspielt, das fand ich auch sehr spannend, daran anzupassen, dass man denkt, ja, mit dem Tipp kann mein Gegner eh nicht so viel anfangen, wenn er dann weiß, dass in dem Zimmer niemand ist. So, ich versuche irgendwie, zum Beispiel habe ich 3 oder 4 Karten von einem Stockwerk in der Hand, das versuche ich sehr nebulös zu lassen und versuche erstmal meine anderen Stockwerkkarten, von denen ich immer nur eine Karte habe, erstmal auszuspielen zum Beispiel, falls es geht, ne, falls man nicht zugeben muss.
Also mir gefällt es auch sehr gut. Ich werde auch bei 8 von 10, also wirklich eine sehr positive Überraschung aus der Spieleschmiede.
Genau, und ich, wie gesagt, ich finde auch genau diese Verbindung hervorragend und würde mir wünschen, das ist ja bei The Crew auf einmal auch passiert, auf einmal sagt jemand, wir machen ein kooperatives Spiel aus dem Stichspiel, was ja von sich aus eigentlich schon wie Widerspruch klingt, aber es hat fantastisch funktioniert. Hier finde ich dieses Stichspiel auf ein Deduktionsspiel anzuwenden, eine Verbindung, die, wenn man es spielt, einem super fantastisch und einleuchtend ist, aber man muss halt erstmal drauf kommen. Hm. Und da würde ich mich so freuen, wenn in dem Bereich noch mehr geht, weil ich glaube, dass das gute alte Skat ist noch lange nicht am Ende der Fahnenstange als Mechanismus. Also wenn man das weitertreibt und dann noch mehr solche Hybride rausbringt, kann man, glaube ich, richtig was reißen. Also da ist noch lange nicht der Weg der Ideen zu Ende beschritten, wie das vielleicht bei anderen Spielen, wo man ganz oft was in diesem Mechanismus gesehen hat, schon so weit ist, dass man denkt, da gibt es sehr viel mehr. Also in dem Bereich sehe ich einfach noch zu wenig Experimente und freue mich da sehr über diese Möglichkeiten, die das also unfassbar gut verschmelzen, diese beiden Sachen. Ja. Hm. Ja, dann würde ich sagen, sind wir auch schon am Ende. Das war unser letztes Spiel von unserer Messe at Home. Unser Spiel digital haben wir weniger geguckt. Wir haben nur ab und zu die Spielschmiede oder auf Spiel auf dem Sieber reingeschaut und mal was gekauft. Aber das war praktisch, wir haben uns lieber live am Tisch getroffen, live am Brett und die Dinge so ausgehandelt und da ja auch immerhin die eine oder andere Neuheit noch auf den Tisch bekommen. Dann vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns bei der nächsten Folge, wenn es dann wieder heißt Würfel, Würfel, Tralala.
Ja.
Mach's gut von mir und was sind deine letzten Worte?
Ein letztes Wort, spielt fleißig. Jetzt muss man sowieso erstmal wieder zu Hause bleiben, dann lohnt es sich mal wieder abends ein schönes Brettspiel rauszuholen.
Auf jeden Fall. Die Zeit des Spielens, wenn es draußen dunkler wird, ist wieder da. Also, viel Spaß am Tisch. Macht's gut.
Tschüss.
Ciao, ciao.